Heute wird es im wahrsten Sinne des Wortes historisch. Wir machen mit euch eine Zeitreise zurück in die Anfänge des Motorradfahrens und den ersten Motorrädern, die es überhaupt auf dieser Welt gab. Außerdem haben wir für Gasgeflüster ganz Bedeutendes zu verkünden. Der Online-Shop ist endlich da und wir sprechen über die aktuellen Preis-Leistungssieger, ausgezeichnet von Motorrad Online. Also auf jeden Fall relevant, wissenswert und unterhaltsam wie immer. Viel Spaß bei Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Ah, vor lauter habe ich vergessen, mir ein Bierchen rauszuholen und ich könnte es gebrauchen, man hört es vielleicht schon direkt. Meine Stimme ist total brüchig, ich war aber nicht saufen, sondern Kohle musste ran, ein bisschen viel gearbeitet und dabei musste ich sehr, sehr viel reden. Und so bin ich heiser, aber trotzdem hoffe ich, dass die schönen Frequenzen, die ich irgendwie noch versuche ins Mikrofon zu bringen, irgendwie nach Darmstadt kommen, um dort Michel zu erreichen, den ich heute ganz ohne Komplimente einfach sachlich neutral begrüße. Hallo Michel.
Ja, hallo Jan. Wir sind hier gerade mega im Stress und weil wir so im Stress sind, hast du nicht nur dein Bier vergessen, sondern ich hatte gerade auch vergessen, meine Hauptkamera anzumachen, mit der ich ja normalerweise mich immer aufzeichne. Ich habe so eine kleine Webcam, über die Jan mich sieht und parallel dazu noch eine richtige Videokamera, die ich zum Aufzeichnen nutze, damit ihr zumindest mich in 4K seht, Jan leider nur in Ultra HD, macht aber nichts, dafür hat er den schöneren Namen. Ne? Er startet quasi heute ohne Komplimente rein, aber jedes Mal, wenn ich hier Riverside öffne, unser Aufnahmetool und Mac Superstar, das ist sein Rufname hier, den er sich natürlich selbst gegeben hat, auf dem Bildschirm begrüßen darf, da lacht doch mein Herz und da ist der Stress doch direkt vergessen. Aber Jan, erzähl doch ganz kurz, warum sind wir denn so im Stress? Was war denn los? Also es ist ja einiges passiert in den letzten Tagen. Das betrifft sowohl dich und mich arbeitstechnischerweise, ausfahrtstechnischerweise, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer, die nämlich Möglichkeiten haben, Gasgeflüster in ihr Leben zu holen. Und zwar nicht nur in ihr Leben, sondern an ihren Körper. Als nicht Beinkleid, aber Obertrikotage, wie mein Lieblingscomedian Olaf Schubert so schön sagen würde, ich auch schön Nicke kaufen, ne? Na, erzähl doch mal, was war denn los? Wir haben das ja schon ein bisschen angeteasert. Das ist ja, wir hatten ja einen Soft-Launch nach der letzten Folge, aber diese Woche ist ja dann doch noch ein bisschen was geschehen.
Genau, in der letzten Folge haben wir es ja so kurz angeteasert, nicht wissend, ob wir es tatsächlich auf die Kette bekommen, aber wir haben es geschafft und jetzt ist es soweit. Unser Gasgeflüster-Shop ist online. Ihr findet den Link dazu auf motorrad-podcast.com, genauso wie unseren Shownotes. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Ihr könnt ab sofort bestellen. Es gibt erstmal unseren fair gehandelten und produzierten Hoodie im wunderschönen Gasgeflüsterblau. Sehr flauschig. Meiner ist gestern angekommen und ich konnte mich da nochmal so richtig schön reinflauschen. Als auch neue T-Shirts, einmal auch im bekannten Gasgeflüsterblau. Als auch, und darauf habe ich ja so ein bisschen bestanden, schwarz, auch hier Fairtrade irgendwo in Europa zusammengestrickt oder was weiß ich. Ich halte mal das hellblaue in die Kamera. Guck mal, eigentlich wollte ich mir das auch noch anziehen vorher. Ich halte sie jetzt mal hin, nur in HD, wer mal reingucken will. Das ist das T-Shirt. Aber ich habe es nicht geschafft. Wenn ihr wollt, also dass ich nicht mehr so wie gestern 4 Stunden am Stück auf dem Spinningfahrrad sitze und irgendwelche Leute aus München anbrülle und deswegen meine Stimme kaputt geht, um irgendwie Kohle reinzubringen, dann könnt ihr uns damit natürlich sehr, sehr gern unterstützen, indem ihr euch im richtigen Gasgeflüster-Outfit kleidet. Alternativ auch immer gerne was in die Kaffeetasse. Der PayPal-Link ist auch in den Shownotes. Und damit genug gebettelt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Motorrad-podcast.com. Dort findet ihr den Link zu unserem Shop. Und das nächste Mal sitze ich dann in dieser Aufnahme auch richtig gekleidet und nicht hier wie der letzte Mensch. Aber es passt halt einfach zu mir.
Ich muss sagen, der Aufruf hatte jetzt ja überhaupt gar nicht zu dem gepasst, was wir letzte Woche quasi als Aufregerthema hatten, ne? Weil du hast jetzt ja gerade von den Schickimicki-Münchnern gesprochen, die du während deiner Kurse da zusammenbrüllst. Für diejenigen, die das länger nicht gehört haben, Jan ist ja parallel zu seiner Aktivität als Podcast-Host Schachtelhuber im Marketing und Sales, auch Spinning-Trainer, deswegen auch so massiv gut durchtrainiert und schreit da quasi die Schickeria zusammen. Und warum passt das so gut zu dem Thema von letzter Woche? Also dieses Schreien und dieser, der Sprung war nicht so richtig, weil unsere, zumindest einen Teil unserer Zuhörerschaft ja sehr gefeiert hat, wie du letztes Jahr die, wie hat es einer der Kommentatoren so schön genannt, Wohlstandsverwahrlosung anhand der M- und S-Modellreihen großer Hersteller quasi plakativ zur Schau gestellt hast, ne? Dass wirklich, mir fehlen tatsächlich die passenden Worte, ne? Wie du da gerantet hast, wie man so schön neudeutsch sagt, über die Art und Weise, solche Motorräder zu kaufen, dass es Leute überhaupt tun und was den Herstellern, am Beispiel BMW war das ja in der Folge mit der M1300 GS, überhaupt einfällt, diese Motorräder quasi auf den Markt zu werfen und uns das anzutun, so, ne? Jetzt kann ich mir vorstellen, unsere Community will natürlich, dass du weiterschreist und deswegen keine Pullis kauft und keine T-Shirts. Dementsprechend nochmal von meiner Seite der Aufruf, ich bin arm, ich brauche einfach das Geld. Ich wohne auch in Darmstadt, hier ist es so teuer wie in München, nur verdiene ich nicht so viel Geld wie Jan. Ich brauche die Kohle, also bitte kauft Shirts. So. Und in Kürze werden wir auch Aufkleber haben und unsere Schlüsselanhänger und so. Habe ich jetzt alles vorbereitet, gab es heute auch eine kleine Story. Also heute Aufnahmetag, Freitag, seht ihr jetzt, wenn ihr es hört, nicht mehr. Aber da kommt auf jeden Fall nochmal was nach. Also von meiner Stelle da auch nochmal der Aufruf. Aber ich hatte einen der guten Männer ja schon angesprochen. Ich glaube, wir haben kein weibliches Feedback zu deiner Hasstirade bekommen. Aber es war auf jeden Fall ein massives Aufregerthema, das uns die ganze Woche eigentlich beschäftigt hat. Unter anderem, weil ihr noch das ein oder andere Reel zum Thema gepostet hast.
Richtig. Das ging auf Social Media doch relativ groß her. Und da kamen aber auch sehr gute Anmerkungen. Nicht nur kapitalismuskritisch, sondern auch mit Blick auf die besagte potenzielle M1300 GS und eine Horizonterweiterung für mich, weil an die habe ich gar nicht gedacht. Ich hatte daran gedacht, wenn man weiter wirklich diesen Carbon-Schritt weitergeht, kommt so eine GS-Adventure mit Winglets irgendwann an. Aber tatsächlich kam aus der Community auf verschiedenen Kanälen auch der Hinweis, hey, vielleicht könnte ja unter so einem M-Modell auch eher was Richtung Supermoto oder so gehen. Also einfach deutlich verschlankt, eine 1300er GS ohne diese Kofferhalterungen hinten dran, deutlich abgespeckt, viel, viel leichter, niedriger und so weiter, trotzdem noch mit dem gleichen Motor. Fand ich irgendwie auch einen ganz spannenden Ansatz, habe ich gar nicht dran gedacht.
Jetzt bin ich den Tränen nahe, ne? Jetzt geht's mir wirklich ans Herz, was du jetzt gesagt hast, weil du das quasi auf die Community hingewiesen hast. Denn die Community hat sich ja quasi auf meine Äußerung in der Folge bezogen. So, du hast es in deiner Hasstirade, hast du überhaupt gar nicht mitbekommen, dass ich genau diesen Use Case quasi beschrieben habe, ne? Dass diese M1300 GS sich in diese Richtung entwickeln wird und ich einfach Winglets da überhaupt gar nicht sehe. Aber ich muss da nochmal hinterher schießen, denn dieses Aufregerthema gab es ja nicht nur bei uns, sondern ich war auch auf deiner Lieblingsinformationsquelle Motorrad Online und da macht der Jens Kratschmar ja jede Woche so einen kleinen Wochenrückblick in Videoform und da ging es eben auch unter anderem um die M1300 GS und er hat nochmal eine ganz andere Theorie aufgestellt und verortet eine Möglichkeit dieses M-Modells wirklich im Hardcore Offroad. Also, dass man quasi dieses Enduro-Großmotorrad, ne, oder diese große Reise-Enduro mehr in Richtung sportliches Offroad-Motorrad entwickelt. Also, gleiche Geschichte wie von dir angesprochen mit der Supermoto, verschlankt, verleichtert, aber eben nicht auf der Straße mit 17 Zoll Reifen besser fahrbar, sondern vielleicht mit dem Standard 19 Zoll etwas gröbere Bereifung, anderes Fahrwerk und in diese Richtung dieses M-Modell gehen könnte. Also das ist was wir quasi beide ausgelassen haben und ich glaube auch von unserer Community nicht in dem Rahmen aufgenommen wurde.
Ja, dann habe ich dir tatsächlich einfach nicht zugehört.
Ich befürchte es, weil Jan hört sich ja selbst gern reden, aber mir, das war ja nicht das erste Mal, dass irgendwie so ein Thema unter den Tisch gefallen ist, worüber wir relativ lange eigentlich aus meiner Perspektive einen Dialog führten, dem dann aber wohl doch nicht so war. Nun ja.
Aber pass auf, ich habe auf jeden Fall die perfekte Überleitung von diesem Thema rund um sehr hochpreisige und exklusive Motorräder. Denn du warst schon bei Motorrad Online, die haben eine ganz neue, interessante Auflistung gemacht. Und da geht es nämlich um das Thema Preis, Leistung. Und dazu hat die Redaktion eine Auflistung gemacht mit der besten Liste von allen Tests, die sie gemacht haben. Und mal geschaut, und sie konnten das gewichten auf alle Modellgrößen, Motorgrößen und so weiter, bei welchen Herstellern du eigentlich am meisten fürs Geld bekommst. Und das ist tatsächlich eine ganz überraschende Auflistung. Sie haben die Top 10. Du hast sie noch nicht gesehen, oder, Michel?
Ich weiß, wer den ersten Platz belegt hat, welche Marke den ersten Platz belegt hat.
Dann fangen wir doch damit an. Wenn du das weißt, dann schieß doch mal los. Wer ist es denn?
Wenn ich die Überblick, also ich habe nur die Schlagzeile gelesen und wenn ich das richtig interpretiert habe, ist Triumph auf Platz 1, wenn es um das Thema Preis-Leistung geht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, woran das liegen kann.
Ja.
Denn da wird, also ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Du musst es gleich bestätigen oder widerlegen. Und ich habe, wenn du das bestätigt oder legst, auch gleich noch eine Antithese dazu. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass es natürlich Gesamtpreis im Verhältnis zu den verbauten Komponenten und wahrscheinlich auch in Bezug auf laufende Kosten geht. Also wie viele Kilometer kann ich mit einem Motorrad fahren, bevor ich zur Inspektion gehen muss oder irgendwelche Sachen, Flüssigkeiten wechseln, Teile wechseln etc. Richtig?
Genau, also so ist es. Es ist nicht nur alleine der Fahrzeugpreis. Am Ende des Tages, schreiben sie, geht es um eine ausgewogene Mischung. Also das Motorrad muss einfach viel Motorrad bieten, ohne Unsummen zu kosten. Das berücksichtigt halt eben auch die drumherum liegenden Kosten mit dabei. Und du hast auch recht, Triumph auf Platz Nummer 1. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Triumph schon auch immer so ein bisschen im Kopf abgespeichert als ein Motorradhersteller, der wirklich auch relativ viel bietet. Wir hatten es ja auch hier, als wir mal irgendwie das im Vergleich gesetzt haben mit der Ducati, nachdem du da irgendwie kurz hintereinander auf den unterschiedlichen Präsentationen warst, dass Triumph da auch relativ vorne mit dabei ist, was den Preis angeht, also in der positiven Richtung. Und wenn wir doch irgendwie über Ducati sprechen, sag doch mal, glaubst du, die haben es in die Top 10 geschafft?
Preis-Leistungstechnisch? Ja, ziemlich sicher, würde ich sagen. Weil, also natürlich ist der Preis relativ hoch. Aber ich weiß auch bei Ducati, vor allen Dingen jetzt mit den neuen Motoren, die keine Desmotromik haben und selbst bei den Desmotromik-Motoren, war die Inspektionsintervalle, was ja wie gesagt ein Aspekt da so mit reinläuft, sind inzwischen so lang, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da auch dieses Thema Preis-Leistung, ich sag mal, in einem moderaten Rahmen sich bewegt und sie es vielleicht tatsächlich auch in die Top 10 geschafft haben. Haben sie?
Haben sie, tatsächlich muss ich mich auch nochmal kurz korrigieren, es ist nicht de facto eine Top 10, also sind zwar 10 Hersteller aufgelistet, aber einige sind davon sozusagen ranggleich. Und so hat es Ducati glücklicherweise noch reingeschafft, sogar dann auf Platz 8, aber 8 ist auch der hinterste Platz. Interessanterweise teilen die sich den aber mit weiteren Herstellern. Also auf Platz 8 gibt es direkt 4 Unternehmen, die sozusagen den Abschluss bilden. Wen schätzt du ein, wer ist noch neben Ducati auf einem Level? Ich glaube, du kommst nicht drauf.
Ich würde sagen KTM.
Nein?
Nein? Wenn ich nicht drauf komme. Ja, ich wollte sagen, also wenn es 8 Hersteller sind, das ist schon eine ganze Menge und ich müsste schwer raten, so, ne?
Okay, Erzähl. Also ich erlöse dich. Tatsächlich ein Hersteller mit den meisten Testsiegen, schreiben sie auch selbst, ist aber BMW. Und dort vor allem dann auch am ehesten die F800 GS, die im Test 2024 eine 1,7 beim Preis-Leistungs-Verhältnis bekam. Gleiches Level wie Ducati finde ich jetzt nicht überraschend, passt auch so gefühlt. Wer sich das aber auch noch mitteilt, ist zum einen Husqvarna, was ich irgendwie schon überraschend finde, dass sie in der Preis-Leistung da auf dem gleichen Niveau sind sozusagen wie Ducati und BMW. Und außerdem Vogue, wie auch immer man das ausspricht, der chinesische Hersteller. Vogue, die mit dieser Enduro Vogue DS 900X da an den Start gekommen sind. Übrigens interessantes Motorrad und die mittelfristige oder sogar schon die nahe Zukunft könnte da ganz schön Content liefern in diesem, oder Geschichten liefern, so müssen wir es sagen, im Rahmen dieses Podcasts. Zu viel können wir nicht verraten, warten wir es mal ab, da ist noch auch einiges etwas unklar, aber ihr merkt, es brodelt es. Schauen wir lieber weiter, Platz Nummer 7 geht an Aprilia. Und welches Modell es hier war, ist sehr, sehr überraschend. Es waren nämlich von den 5 Modellen, die im Test waren, 2 Supersportler, die den Sprung in diese Top 8 geschafft haben. Nämlich die Aprilia RS660 und Aprilia RS457. Ich hätte ja nie gedacht, dass es die Supersportler des Herstellers in die Top-Preis-Leistung schaffen. Aber immer mal wieder eine Überraschung. Und dann kommt die von dir angesprochene Gang aus Mattinghofen auf Platz 6, ist dann nämlich KTM. Nach oder hinter, und jetzt kommt es nämlich, den Japanern, die sich dann irgendwie so die Plätze 4 bis 2 teilen, Schlusslicht aus Japan bildet Yamaha. Dann kommt Suzuki und Honda ganz vorne mit dabei. Mit Kawasaki teilen die sich sozusagen Platz 2 bzw. 3, je nachdem, wie man das dann irgendwie auflistet. Bevor dann Triumph von der Insel das beste Preis-Leistungs-Niveau hat. Wer das alles nochmal in Ruhe nachlesen will, schaut in die Shownotes, da werden wir es verlinken. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und ist für mich vor allem deshalb relevant, weil ich mich umgucken muss. Ich verkaufe mein Motorrad.
Nein! Also, jetzt habe ich etwas überrascht getan. Du hast es vorhin schon angedeutet und ich hätte dich dafür ohrfeigen können, dass du mir im Vorgespräch anteaserst, dass du dein Motorrad verkaufst. Deswegen musste ich jetzt extra so überrascht tun, weil das ist natürlich, das ist einfach die Killer-News dieser Folge. Und Jan droppt das einfach so mal beiläufig nebenbei, nachdem wir quasi irgendwelche interner und administrativen Sachen durchgesprochen haben. Ja, ich verkaufe übrigens mein Motorrad. So, ne? Und, aha, so, ne? Und das vor allen Dingen, nachdem er ja diese Woche selbst noch mit dem Motorrad unterwegs gewesen ist, aufmerksame Social-Media-Nutzer und Instagram-Gasgeflüster-Abonnenten werden das mitbekommen haben, hat er auch hier ganz plakativ an der Großglockner Hochalpenstraße einen Gasgeflüster-Aufkleber platziert.
Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht, weil es darf man nicht.
Der war schon da.
Ich habe den da nur gesehen.
Ja, okay.
Also die machen, glaube ich, auch die Rabiat weg und da ist überall Kameraüberwachung und ich war das nicht. Ich habe den da zufällig gesehen an zwei Stellen.
Ah ja, perfekt. Also an dieser Stelle, früher gab es eine Fernsehsendung, bitte melde dich. Ein Aufruf an die Community. Bitte meldet euch oder die Person, die an der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs gewesen ist und schon Aufkleber gehabt hat und die quasi platziert hat. Da kommen ja so viele Wenns und Hätte, hast du nicht gesehen, zusammen. Ich bin gespannt, wer sich da meldet. Ich gehe davon aus, ich kriege eine anonyme Nachricht via Signal von Jan, der dann doch die Hosen runterlässt. Wir lassen das jetzt mal dahingestellt. Okay, auf jeden Fall warst du Motorradfahren und ich habe gedacht, nachdem du in dieser Story erzählt hast, du hast da so viele Motorräder gesehen, es gibt da einen riesigen Motorradparkplatz und man kann da super Motorrad glotzen, hast du ein neues Traummotorrad? Oder war es vielleicht die heute gepostete, können wir theoretisch in Instagram mit in den Beitrag zu dieser Folge packen, die beflügelte MV Agusta, die unser Hörer Attila uns geschickt hat, heute im Tagesverlauf, fand ich ja richtig, richtig geil. Jan, lass die Bombe platzen. Was soll es denn werden? Also, mich interessiert nicht das Verkaufen, sondern mich interessiert ja der Schritt danach. Was steht an? Erleben wir demnächst bei dir in der großen Tiefgarage?
Das ist noch so ein bisschen unklar, aber sagen wir es einfach mal so, ich habe da jetzt auch keinen Stress hinten dran und es ist jetzt nicht so irgendwie der Hauskauf oder irgendwie sonst was. Wir haben zwar angesprochen, dass ich mich ganz offensichtlich 4 Stunden am Stück auf dem Spinningfahrrad prostituiere, damit das Geld reinkommt, aber es ist noch nicht so schlimm, dass ich deshalb mein Motorrad verkaufe. Es ist jetzt einfach, wird jetzt 10 Jahre alt und es ist Zeit für irgendwie was Neues und deswegen gehe ich das gemächlich an, setze mein Motorrad jetzt demnächst online, werde es dann verkaufen und das ist nämlich noch ganz schön offen. Auslöser war eigentlich, dass ich mit einem guten Freund 1,5 Tage unterwegs war. Du hast angesprochen, Großglockner übrigens, sensationell, kostet zwar irgendwie 30 Euro oder so, da so ein Vignette oder was auch immer da zu nehmen, um da hochzufahren. War aber zum einen erstaunlich leer und vor allem landschaftlich der absolute Hammer. Also wer das noch nie gemacht hat, muss das unbedingt mal machen, weil das ist schon sensationell. Und am Ende des Tages kannst du dich da auch einen ganzen Tag aufhalten, hoch und runter fahren. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von irgendwie die gleiche Strecke mehrfach fahren. Aber dadurch, dass es, glaube, 45 oder 50 Kilometer von Mautstation zu Mautstation sind, die du natürlich nicht durchholst, sondern wo du dich die ganze Zeit nur schwindelig fährst, ist man da schon ganz gut beschäftigt. Mach das zweimal, dann bist du irgendwie auch schon gefühlt 2 Stunden unterwegs. Das ist also sensationell und bei diesen ganzen Anblicken von Motorrädern habe ich gedacht, okay, 10 Jahre hast du jetzt das, betreiben wir einen Motorrad-Podcast. Es wird mal Zeit für was Neues, Altes. Also das vorab, ich werde mir kein neues Motorrad kaufen, sondern irgendwie gebraucht und bin da aber so ein bisschen in der Findungsphase, weil ich muss schon sagen, auf der einen Seite...
Es kann jetzt ja eigentlich nur eine Triumph werden, wenn man das realistisch betrachtet. Ne? Du hast es ja gerade gesagt, es kann alles sein. Du bist ja großer Naked-Bike-Fan. Ich gehe davon aus, du würdest dir vermutlich keinen Supersportler kaufen. Also da haben wir ja die schon von mir hochgelobte Speed-Triple in den verschiedenen Varianten oder die RR, da hast du so die Mischung aus dem Supersportler und diesem Naked Bike, richtig, richtig geil. Liebe ich das Motorrad, gibt's leider nicht mehr offiziell, aber du wirst ja eh was Gebrauchtes kaufen. Und wenn du jetzt in eine andere Richtung abdriften solltest, ne, Stichwort Reiseenduro, ne? Da gibt es natürlich auch die Tiger-Modelle. Also Triumph, da ist Potenzial da. Vielleicht hört da jemand von Triumph mit und macht dir auch ein unmoralisches Angebot. Kann ja durchaus passieren.
Meine Damen und Herren, kann man ja direkt kaufen. Michel ist noch nicht offiziell Verkäufer von Triumph. Das sei an dieser Stelle mal gesagt. Es ist einfach ein Fanboy durch und durch. Schön finde ich die Formulierung, wenn du abdriftest. Es ist tatsächlich offen, weil ich so unklar bin, was ich da will und wie. Vielleicht wird man mich tatsächlich in dieser Saison wieder vermehrt auf den Motorradmessen sehen. Mit Michel habe ich auch mal angehauen, ob wir zur EICMA fahren. Das wurde bisher noch ausgeschwiegen, aber es ist einfach auch so viel in Bewegung. Weil ich genau vor dieser Frage stehe, wann fahre ich, wie oft fahre ich, wie fahre ich dann? Und ich bin dieses Jahr einfach zu wenig Motorrad gefahren. Und das lag aber auch daran, dass ich zwar manchmal so Strecken hatte, die eigentlich perfekt waren, aber dann auf dem Motorrad nicht ausreichend Platz, um die Sachen mitzunehmen. Und eigentlich habe ich schon auch wieder die Vision, dass ich wieder solche Strecken, ich gehe Eltern besuchen, was auch immer, oder bin mal eine Woche hier oder da und die Arbeit bringt mich mal da irgendwie hin, das mit dem Motorrad mache. Also so ein bisschen dann Nutzfahrzeug mit Hobby und Spaß an der Freude verbinde. Mal sehen. Also ich bin mir selbst überhaupt nicht sicher. Schreibt doch gerne mal an info@gasgeflüster.de oder über Social Media, was ihr euch bei mir gut vorstellen könnt. Eure Empfehlungen. Vielleicht hat ja auch jemand gut Preis, gutes Angebot und schickt mir seins. Ich bin für alle Anregungen erstmal offen. Es war auch erstmal so ein langer Entscheidungsprozess, dahin zu gehen. Aber wie gesagt, alles noch ohne Druck. Die Entscheidung steht jetzt am Wochenende. Oh, weißt du, das ist halt auch so ein Downer, wenn du so ein Motorrad verkaufst. Ich muss jetzt einfach nochmal richtig fett in die Waschstraße, das richtig sauber machen. All den Scheiß.
Ja, und die Frage ist halt auch, wie verkaufst du es, ne? Also gehst du diesen etwas stacheligen Weg über eBay Kleinanzeigen, was letzte Preis, sage ich nur, ne? Da kommt ja nochmal richtig Spaß auf dich zu, wenn du die Karre dann loswerden willst, so, ne? Also die ganzen Anfragen, irgendjemand wird vorbeikommen und auch da schließt sich wieder der Kreis zu Triumph. Nee, Quatsch, also jetzt habe ich es natürlich übertrieben, aber du könntest natürlich zu einem niedergelassenen Händler deines Vertrauens gehen oder der Händler Teil des Vertrauens wird und einfach die BMW dort auf den Hof stellen und sagt, hier, bitte, BMW ist schön, aber eure Motorräder gefallen mir besser, macht mir doch mal ein unmoralisches Angebot, ich gebe euch den Haufen in Anzahlung, 45.000 Millionen Kilometer hat er schon runtergeritten und hat mich nie enttäuscht, wie alle wissen, ne? Ja. Es ist ja auch nichts dokumentiert, was nee. Mit diesem Motorrad hier passiert ist, ne? Ich kann euch nur die letzten 185 Folgen Gasgeflüster empfehlen, da gibt es ein oder andere Highlight mit Sicherheit zu hören, ne? Vom Reifendengler des Vertrauens, von Jans linken Händen, alles dabei. Also, da gehen die Mundwinkel nach oben. Jetzt wird Jan erstmal bewusst, was er da eigentlich, wie er da die Hosen runtergelassen hat. Wie ging das jetzt einfach?
Wir können auf jeden Fall sagen, ein Zweirad mit Charakter.
Ein Zweirad mit Charakter. Und so eins wird es auch wieder werden. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und da wir es gerade von Neuanschaffung haben und wir ja noch nicht genau wissen, was es wird, ne, du den Aufruf gestartet hast, macht Empfehlung. Du noch nicht gedroppt hast, wie viel Geld du ausgeben möchtest, gehe ich davon aus, es wird wahrscheinlich nicht so viel sein. Und nicht so viel Geld musst du investieren, wenn du dir das Fundstück, mein Motorradfundstück dieser Woche zulegen möchtest. Und ich bin diese Woche über eine Anzeige auf Instagram gestolpert. Und die hat zu tun mit jemandem, den ich jetzt beim letzten IDM-Event getroffen habe, Domi Eckerter. So, ne? Und die ganzen Motorradfahrer, die haben ja Fanartikel. Und genauso hat es auch Domi Eggeter und hat diese Woche gedroppt, man höre und staune, die Domi Eggeter Unterhose. Also du kannst jetzt, also das Video ist halt so animiert, so geil gemacht. Du siehst, wie diese Fäden so diese Hose zusammen nähen, ne? Und das sieht halt aus wie so eine super eng anliegende Spinning-Buchse, eigentlich genau das Richtige für dich. Hinten steht ganz fett Domi auf dem Arsch und du siehst so eine Bulldogge, ne, so eine Zeichentrick-Bulldogge. Und du hast vorne aber auch so richtig schönen Eingriff, wie bei einer Unterhose. Also wirklich eine richtig heiße Buchse. Was ich mich aber an dieser Stelle gefragt habe, ist, welcher Kerl kauft sich eine Unterhose, auf der Name von jemand anderem steht, also von einem anderen Kerl steht, so, ne? Richtig fett hinten auf dem Arsch. Ich denke, also es gibt so viele geile Merchartikel, aber ich würde mir nie, ich stell dir vor, ne, du kommst irgendwie hin zum ersten Date, ne, lässt die Hose fallen, ne, und hast hinten einen Hund und den Namen von jemand anders auf der Hose. Da musst du vorne ganz schön überzeugen, um davon wieder abzulenken. Also das, ich habe.
Ja, aber Michel, jetzt wo wir doch den Shop haben, so eine schöne, ja, himmelblaue Gasgeflüsterbuchse.
Also bei dir kann ich mir das sehr gut vorstellen. Einfach kein Hund und dann aber Mac Superstar. Das ist natürlich optimal. So, verstehst du? Das ist quasi austauschbar.
Aber ich meine, guck mal. Wie, oder es gab noch nie eine Buchse, in der dann wiederum der Bremsstreifen mehr Sinn ergeben hat.
Das ist dann die Zunge vom Hund. Wenn du es durchsiehst, ist es dann die Zunge vom Hund. Der Hund ist auch so braun gehalten, ist natürlich geschickt am Arsch, so muss man sagen. Also vielleicht da haben sie ein bisschen was.
Ja, aber hat er das also aufgelöst? Ist das irgendwie ein 1. April? Wie kommt man denn
als
Superbike-Fahrer auf den Gedanken, so einen eng anliegenden Schlipper zu verkaufen? Also, ey, wir haben hier nur noch die abstrusen Themen. Letzte Woche eine M1300 GS spielt für mich in der gleichen Liga wie Schlüpfer von Domi Agatha mit dem Hund drauf. Und die Frage sei echt mal erlaubt. Wie kam es dazu? Vor allem muss ja irgendwie, wenn jetzt jemand die Idee hat und sagt, ey, ich habe da eine neue Idee, machen richtig geilen Merch, wir machen Schlipper mit deinem Namen drauf und einen Hund neben dran. Dann muss ja irgendjemand da gewesen sein, der gesagt hat, geil.
Richtig geil.
Geil.
Hat es so noch nicht gegeben, das machen wir. Machen wir so.
Ach du Scheiße. Okay, wilde Story. Du hast aber auch, bei Bekleidung kann ich direkt auch noch wieder was anknüpfen. Mir ist nochmal eine Sache aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich genau drauf kam, ob es jetzt durch den Gedanken an den Verkauf meines Motorrads war. Irgendwie kam ich auf einen Testbericht der aktuellen BMW S1000R. Sorry, dass es jetzt gerade und auch in der letzten Folge vielleicht ein bisschen BMW-lastig war, aber es geht auch gar nicht um das Motorrad, sondern um den Artikel als solches. Der ist auf heise.de veröffentlicht von Ingo Gach. Grüße gehen raus an diesen Journalistenkollegen. Was mich eigentlich nur gewundert hat und jetzt gar nicht sozusagen die Qualität des Artikels diskutieren, das will ich gar nicht. Es sind bloß Bilder damit verknüpft, 6 Stück fahrdynamische Bilder mit diesem Motorrad. Und auf diesen Bildern sitzt er einfach drauf mit einer Regenjacke und einer Jeans. Und das ist keine Kevlar-Jeans. Zumindest sieht es nicht so aus. Und da habe ich schon Fragen. Wieso? Wieso macht man das so?
Jetzt habe ich diesen Artikel nicht gesehen. Du hast mir ja vorhin nur so einen Screenshot geschickt von wegen, kennst du Ingo Gach? Den kenne ich natürlich. Grüße, Ingo, gehen raus. Oh, Jesus Gott. Entschuldigung. Mit dem war ich nämlich jetzt vor kurzem erst bei Twins Only auf der Veranstaltung. Und ich kannte ihn vom Namen natürlich schon lange, hatte ihn aber persönlich noch nicht getroffen. Das haben wir jetzt bei Twins Only nachgeholt und war ein super netter Kollege. Und jetzt muss ich mir mal ganz kurz das Bild angucken, von dem du hier sprichst. Ja, ich weiß, was du meinst. Also die Jacke könnte tatsächlich, warte mal, ich meine, es gibt ja von Speedy Klamotten, die quasi genauso aussehen, aber die Hose, ja.
Wild. Also hat mich überrascht. Also so dieses Outfit da drauf wirkte jetzt nicht so, als hätte man die Klamotte an, um das Motorrad wirklich in den Grenzbereich zu bringen. Nochmal, ich will diesen.
Was man auf der Straße sowieso nicht machen, müssen wir dazu sagen. So, ne?
Sowieso. Also,
es geht ja quasi nur um die persönliche Sicherheit.
Ich möchte den Test sozusagen gar nicht in Frage stellen. Bloß diese Bilder haben bei mir so ein paar Fragen aufgeworfen und musste ich einmal hier in diesem Podcast thematisieren, wie das nun mal so ist und die Überleitung basierend auf den Schlüpfer von Domi Agatha, den er natürlich als nächstes i-Tüpfelchen einfach nur den tragen könnte beim Motorradtest. Das wär's dann, war einfach eine perfekte Überleitung.
Apropos perfekte Überleitung. Ich habe noch 2 Punkte auf der Agenda, die ich noch ansprechen möchte, das machen wir anders. Den letzten Punkt, einen der beiden Punkte, nehmen wir zum Schluss der Sendung, weil das ist eine Empfehlung für eine Veranstaltung in Kürze. Und der zweite Punkt, den nehme ich jetzt zur Brust, denn der ist nämlich die perfekte Überleitung zum Thema dieser Sendung. Jan hat nämlich im großen Stil was vorbereitet. Er hat mir noch nichts erzählt. Ich habe gefragt, muss ich irgendwas machen? Muss ich irgendwas wissen? Muss ich irgendwas recherchieren? Er meinte nein. Er hat alles recherchiert. Er hat richtig journalistische Arbeit geleistet. Und jetzt kommt zur Überleitung. Der Teaser dahin wird ein Gast sein, den wir schon 2-mal hier bei uns im Podcast hatten. Und zwar in der Folge 34 und 35. Da hatten wir nämlich Horst Seiger hier bei uns am Stammtisch. Also wirklich einer der ersten Gäste nach dem ersten Jahr schon hier bei uns gewesen mit einer Doppelfolge und hat damals erzählt von seiner Zwangspause, muss man jetzt sagen, nach seinem schweren Unfall, den er da auf der Rennstrecke in Österreich oder Italien hatte, beim Yard-Test mit dem Yard-Motorrad. Und er ist aber wieder aktiv, denn er sitzt, während wir jetzt hier aufnehmen, also original, wir haben Freitagmittag, 14.44 Uhr, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, und während dieser Zeit, jetzt parallel, auf der Isle of Man, fährt Horst Seiger die Classic Senior TT auf seiner Kawasaki.
Nein, ist der fährt wieder mit?
Der ist wieder mit vor Ort. Berichterstattung ist nicht so viel, deswegen kriegt man das nicht so richtig mit. Er hat mir das im Vorfeld gesteckt, hat auch gefragt, ob ich mit möchte. Das hat sich aber aus zeitlichen Gründen nicht ergeben. Und er ist jetzt unterwegs, also an dieser Stelle, Daumen sind gedrückt, aber das Besondere, er ist auf der Classic TT unterwegs und fährt eine ZXR 57 dort schnell im Kreis. Und da sind wir bei diesem klassischen Thema, denn Jan, Trommelwirbel, du hast was vorbereitet.
Und ich habe was vorbereitet.
Das hat mit klassischen Motorrädern, also bedingt mit klassischen Motorrädern zu tun, richtig?
Das, so kann man es sagen. Ich habe davor eigentlich noch versucht, so einen Jingle zu bauen, habe es nicht mehr rechtzeitig hinbekommen. Deswegen singe ich ihn jetzt einfach mal ein, so X-Files-mäßig. Du, 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 du. Gasgeflüster, History, History, History.
Hier ist Gasgeflüster History, deine Zeitreise durch die Geschichte des Motorradfahrens. Wir öffnen die Archive und erzählen die spannendsten, kuriosesten und unglaublichsten Geschichten aus der Welt motorisierter Zweiräder. Von dampfenden Motoren, kühnen Erfindern, verrückten Ideen und atemberaubenden Ereignissen. Gasgeflüster History.
Wir machen nämlich heute mal ein ganz neues Format auf und ich habe mir gedacht, wir reden wie auch in der letzten und auch in der heutigen Folge hier regelmäßig über aktuelle Trends, absolute Branchen-News, haben Zeitzeugen der Gegenwart hier regelmäßig zu Gast. Was wir aber noch nie gemacht haben, ist mal so eine richtige Zeitreise zurück in die Anfänge des Motorrads und des Motorradfahrens. Und deswegen ist es soweit. Gasgeflüster History. Wir wollen dieses neue Format schaffen, in dem wir ab und zu mal einen Blick zurückwerfen. Und damit.
Also, davon wusste ich noch nichts, dass wir dieses neue Format schaffen. Das hat Jan sich jetzt überlegt. Ich erfahre das jetzt genau wie ihr das erste Mal, dass wir das wollen. Aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Und ob wir das wirklich wollen, entscheide ich, nachdem Jan hier quasi jetzt richtig performt hat. Denn wenn er richtig performt, ist es natürlich eine Steilvorlage, das wieder zu machen. Falls es mir jetzt nicht so gut gefällt, wird es ein Pilot. Und viele Serien werden ja nach dem Pilot wieder abgesetzt. Ne? Deswegen gibt es ja diese Pilotfolge. Willkommen zur Pilot-Episode von Gasgeflüster History.
Zum Glück entscheidet nicht nur der Michel alleine, sondern auch ihr da draußen. Deswegen sagt dann im Anschluss gerne mal, wie euch der Blick in die Geschichte gefallen hat. Schreibt uns an info@gasgeflüster.de oder auf Social Media, wie schon gehabt. Aber Michel, jetzt starten wir doch erstmal und ich frag dich eigentlich mal, wie gut kennst du dich eigentlich mit der Geschichte des Motorradfahrens aus?
Nun, meine Kenntnisse sind in diesem Bereich äußerst begrenzt. Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel geschrieben zum Thema Bremsen und Bremsenentwicklung. Da habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Also weißt du ungefähr, ne, wann so die erste Scheibenbremse kam, weißt, wann das ABS gekommen ist, weißt, wann überhaupt die erste Motorradbremse eingesetzt wurde. Und dann hört es aber eigentlich auch schon wieder auf. Also also ich bin jetzt nicht so wirklich firm. Ich kenne natürlich so ein bisschen Parallelen durch den Motorsport, ne? Das entwickelt sich ja mehr oder minder parallel. Es gibt da so dieses Gerücht, ne? Das erste Rennen gab's mit dem zweiten Motorrad, weil halt einfach zwei Idioten da waren, die ein Motorrad hatten und sich gegenseitig beweisen mussten, wer der schneller oder der bessere ist. Daher eine recht parallele Entwicklung, aber ich bin mit Sicherheit nicht so firm wie du und bin sehr gespannt, was du mir jetzt hier erzählen wirst.
Ich habe die Sommerpause tatsächlich genutzt, um mal so richtig in die Archive reinzugehen, weil ich selbst überhaupt keinen Plan hatte. Und ich spezifiziere vielleicht nochmal die Frage, weil Respekt, dass du zumindest mit den Bremsen schon mal so ein bisschen Bescheid weißt. Aber hast du irgendwie eine Erinnerung, wann denn das erste Motorrad, Vorläufer, wie auch immer, auf den Markt gekommen sein könnte und wie das aussah und was das vielleicht für ein Modell war? Klingelt irgendwas bei dir?
Also jetzt Motorrad oder Vorläufer? Also muss es einen Motor haben?
Ja, also es sollte sich autark nach vorne bewegen, ohne dass du Muskelkraft aufwendest.
Okay. Boah, weiß ich wirklich nicht. Muss ich die Hosen runterlassen?
Aber dann hast du schon sagen, die richtige Frage gestellt, weil die Frage ist eben, was ist der Motor? Und da streiten sich nämlich schon einige. Wenn wir nämlich vom Motorrad sprechen mit einem klassischen Verbrennungsmotor, dann ist die Zeit nochmal ein klein bisschen zurückgegangen. Wenn wir aber sagen, der wirklich erste Vorläufer, dann war das eigentlich nicht der Verbrennungsmotor-Motorrad-Ansatz, sondern es war ein Dampfmotor-Motorrad. Und das ist entwickelt worden in den Jahren so um 1867 bis 1870. Und da gab es tatsächlich sogar dann gleich mehrere konkurrierende Konzepte. Das eine, es ging um die Dampfvelozipede, nannte man das, ist in Frankreich tatsächlich entstanden. Michon Perrox, also meine Französischkenntnisse beziehen sich nicht auf die Sprache, deswegen lassen wir den erstmal vor. Und vor allem gab es in Amerika ein Pendant dazu. Das war Sylvester Roper. Und über diese Dampfmaschine, von dem wollen wir mal sprechen, weil der Dude war einfach auch ein bisschen witziger, vor allem die Story damit.
Sylvester Roper, das ist ja schon einfach, der Name ist ja schon einfach richtig cool.
Sylvester Howard Roper, um genauer zu sein. Und der brachte direkt mehrere dieser Motorräder raus. Das genaue Datum, wann es denn jetzt tatsächlich soweit war, das kann man irgendwie gar nicht so richtig benennen. Also es handelt sich bei seinem Ansatz um die Jahre irgendwie 1867 bis 1871. Und der Dude,
Ganz kurze Zwischenbemerkung, ne? Ich habe ja gerade diese Bremsenartikel erwähnt und ich finde es einfach mega faszinierend, ne? Deswegen habe ich mich auch gefragt, muss es denn einen Motor haben, ne? Denn das erste, ich sag mal, freilaufende Zweirad war ja Karl Drais Laufmaschine, was ja quasi eigentlich so der Vorgänger des Fahrrads war, ne? Und hieß aber Laufmaschine, ne? Deswegen steckt so dieses technische, mechanische irgendwie so ein bisschen mit da drin. Und da gab es auch die erste Bremse, die dann auch so bei den ersten Motorrädern zum Einsatz kam, die Schleifbremse. Und worauf jetzt aber eigentlich hinaus wird, ist dieser zeitliche Abstand. Ne? 1817 hat Karl Drais die Laufmaschine vorgestellt und nur 50 Jahre später. Und die Entwicklung dieser Dampfmaschinen, ne, also die Verkleinerung vor allen Dingen, das lief ja mehr oder minder parallel, kommt irgendjemand auf die Idee, na, wir müssen da unbedingt einen Motor dran klöppeln, damit es einfach besser, schneller geht und wir halt einfach nicht mehr per Muskelkraft das machen müssen.
Das ist verrückt, total, aber so eine Dampfmaschine, die ja heiß ist. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bleiben wir erst nochmal kurz bei Sylvester Howard Roper. Ich habe schon gesagt, krasser Geschäftler, wären wir damals schon im Podcast am Start gewesen, hätte der hier auf jeden Fall wunderbar reingepasst, weil wir haben ja schon viele GästInnen gehabt, die extrem viel und unterschiedlich unterwegs sind. Und er nämlich auch. Der hat nämlich neben dem, worüber wir gleich sprechen, 1863 unter anderem eine Dampfkutsche gebaut. Der hat aber auch irgendwelche Shotgun-Systeme, also für so eine Flinte gebaut. Er hat eine Dampfmaschine zum Nähen gebaut oder so eine Nähmaschine, irgendwie sowas in dem Kontext, und kam für seine Entwicklung rund um dieses Dampfmotorrad auch 2002 in die Motorcycle Hall of Fame, was auch immer das heißen will. Reden wir mal kurz über dieses Motorrad. Also, man kann sich das schon so vorstellen, optisch auch wie so ein Fahrrad. Also, es war nicht so wie dieses klassische Fahrrad, was man kennt mit diesem Hochrad, wo ein Rad irgendwie so riesengroß war.
Ja,
es hatte zwei
gleich
große Fahrräder. Und jetzt wird's aber schon total wild. Der Sitz, auf dem man saß, war gleichzeitig der Wassertank. Also man saß quasi schon auf dem Wassertank. Unten drunter dann, also zwischen den Rädern ging's runter, hing dann einfach sozusagen die Verbrennungseinheit. Das sieht dann tatsächlich auch so ein bisschen aus wie so ein Motor, das dann ordentlich heiß lief. Und hinter einem war dann der Auspuff,
wo dann alles rausgedampft ist. Ich habe quasi den Ofen zwischen den Beinen und du hast quasi sprichwörtlich heiße Schenkel.
Ja, das kann man immer so sagen. Also man hat den Kessel und auf dem Bild sieht es so aus, wenn ich das richtig gesehen habe, dass man die Füße auf der Vorderachse so ein bisschen ablegt. So richtig klar ist es nicht, was aber auch wieder geil ist. Also es ist ein Dampfmotorrad, was ganz anderes natürlich, als wir jetzt heute haben. Und trotzdem hatte es schon diesen ersten Gasgriff, wie wir den heute kennen. Das heißt, es war am Lenker so ein Drehgriff, den hast du gedreht und dadurch wurde quasi, wie soll man das sagen, bin jetzt kein Ingenieur, die Dampfzufuhr erhöht und das Tempo nach oben angelegt. Und was auch total witzig ist, wenn man sich das durchliest, der hat damit wilde Shows gemacht, dazu komme ich gleich irgendwie. Aber es gab natürlich auch damals direkt KritikerInnen an diesem Konzept, denn man beschwerte sich über den Gestank und den Rauch, den dieser Vorläufer des heutigen Motorrades, wie soll man sagen, imitierte. Also es war wirklich super wild. Zu dem Urmodell sind die ersten Infos relativ knapp, aber das Modell wurde dann kontinuierlich weiterentwickelt, unter anderem von der Pope Manufacturing Company. Und im Jahr zwischen 1894 und 1896 habe ich dann die ersten Daten zu diesem Motor. Es hatte einen 158 Kubik Motor. Und jetzt schätzt mal, wie viel PS hatte das Ding dann?
2,5.
Knapp, richtig, richtig gut. 3 km/h. Und das lief dann.
Ja, 3 km/h oder 3 PS?
3 PS. 3 PS. Und jetzt habe ich nämlich schon weitergelesen, das ganze Ding lief dann sogar in der Spitze 48 km/h. Und das Geile ist, dieser Typ, dieser Schaffler namens Sylvester Roper, war halt selbst ultra begeistert davon, hat dieses Motorrad auf alle Events dieser Welt gebracht, also eigentlich nur in den USA. Und dann nahm das Ganze aber, um so ein bisschen zu spoilern, ein sehr tragisches Ende. Er ist nämlich...
Der Kessel ist geplatzt.
Nicht mal. Er ist am 1. Juni 1896 mit seinem Dampfmoped zum Boston Bicycle Racetrack gefahren. Zum einen, um es so ein bisschen zu testen und auch zum Vorführen. Vor allem aber
auch... Ja? Geil. Da ist diese Racetrack-Komponente halt schon so drin, ne? Er fährt natürlich mit diesem Ding zum Racetrack, so. Ne? Was ja. machst du? Du versuchst natürlich möglichst schnell mit diesem Ding irgendwie im Kreis zu fahren, ne?
Ja, oder, pass auf, und es wird aber immer wilder. Es wird immer wilder, weil er hat das dann auch genutzt als Pacemaker für die Rennradfahrenden dort. Das heißt, wer schon mal bei so einem Rennradrennen war oder das vielleicht auch sieht, es gibt dann ja manchmal so Mopeds oder sonst was, die vorwegfahren und das Tempo auch für die machen, an denen die sich dranhalten. Und das hat er dann mit Leidenschaft gemacht und ist dann so dabei aufgegangen, dass sie zum Teil gar nicht mehr hinterherkamen. Hat dann einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Und zwar hat er die Meile in 2 Minuten und 12 Sekunden geschafft, was umgerechnet ungefähr 44 Kilometer pro Stunde bedeutet. Für die damalige Zeit sensationell. Und wenn du dir halt überlegst, das waren Holzräder mit Metallreifen, wenn du so willst. Und damit ist er im Kreis geballert. Da war nichts gefedert, gar nichts. Und jetzt überleg dir mal, damit fährst du 43 km/h. Also ich kann nur sagen, wenn ich Ü40 mit meinem Rennrad fahre, und das hat ja immer noch Gummireifen, ist aber sonst schon relativ steif, dann darf da schon auch kein Schlagloch kommen. Das ist schon ganz schön wild, was dann geht. Und ihn hat es aber überhaupt nicht gestört. Also es war die eine Runde, er wollte dann immer noch mal einen drauflegen und es richtig wissen. Und Zeugenberichten zufolge ging er dann einfach so krass ans Limit, bis auf der Gegengeraden dann auf einmal irgendwie ein Huppel kam, der ihn aus dem Sattel geschmissen hat. Und die ZuschauerInnen sind dann hingerannt und haben ihn aber nur noch tot aufgefunden. Und das große Fragezeichen dahinter ist, was war zuerst? Weil man hat dann in der Obduktion festgestellt, dass er einen Herzinfarkt hatte und an diesem gestorben sei. Es ist bis heute ungeklärt, ob es tatsächlich das Motorrad war oder das Dampfmotorrad, das ihn umgebracht hat, oder ob es ein vorheriger Herzinfarkt war, weil er so begeistert war von seiner eigenen Maschine und so im Adrenalinmodus da um den Kreis geballert ist, dass er dann deshalb gestorben ist. Aber man kann auf jeden Fall sagen, Vollgas in den Tod.
Voll. Und es ist halt einfach so wild, wenn man sich überlegt, dass halt der erste Dude, der ein Motorrad baut, ne, also ein klassisches motorbetriebenes, wie auch immer jetzt dieser Motor aussieht, ne, ob das eine Dampfmaschine ist oder ein Verbrennungsmotor, ne, dass der Dude natürlich damit tödlich verunglückt. So, wie makaber ist es auch. Und unterstreicht halt auch wieder die Gefahren, die mit unserem Hobby so ein bisschen einhergehen. Und, aber, wir gehen jetzt diesen Schritt weiter. Du wirst ja in der Historie dich jetzt mit Sicherheit zeitlich weiterentwickeln.
Ja.
Die anderen davon aber auch nicht abgeschreckt waren, sondern nee, ist ja egal, ob der jetzt gestorben ist, war trotzdem geil. Wir können schneller. So, ne? Wir machen natürlich weiter. Ja. So, ne? Keine also Reglementierung, go for it, ne?
Krasser Typ.
Es gibt nur ein Gas, Vollgas.
Ja, also wirklich krasser Typ, der hat so richtig durchgelebt. Und ja, du hast recht, wir gehen weiter. Und aber das muss ich nochmal kurz einordnen, ne? Also es ist halt so Wahnsinn, wenn wir heute über irgendwelche Tests und so weiter sprechen, dann wird erstmal ganz viel am Computer simuliert. Dann wird es irgendwie tausendfach sonst was gemacht. Also du kannst ja, wenn du in solche Zeitarchive gehst und so weiter und dir dann auch nochmal anschaust, was andere Entwicklungen gemacht haben, ne? Da kannst du ja heute nur die Haare rausreißen, was da irgendwie passiert. Also auch der Entwickler der ersten kugelsicheren Weste, der sich dann da hinstellt und einfach jemand anderen auf sich schießen lässt. So. Und da trägt niemand auch irgendwie einen Helm oder Schutzbrillen oder sonst was, ne? Und das gleiche ja mit
so Helm oder Brille sind natürlich auch total gut, wenn auf dich geschossen wird, so. Das
ja, aber ich meine, geh mal heute in irgendein Entwicklungslabor oder so. Das ist ja völlig wild. Zu Recht sind wir da so ein bisschen safety first, aber damals, also das waren schon Pioniere, ganz anderes Ding. Aber genug der Dampfmaschinen, lass uns mal den nächsten Schritt im Motorradgame machen. Holzrahmen, Eisenreifen, das bleibt alles eigentlich so gleich. Was jetzt noch so ein bisschen hinzukommt, Stützrädchen. Und vielleicht hast du eine ungefähre Ahnung, um wen es geht, der wirklich maßgeblich dann die nächste Evolutionsstufe hin zum Motorrad gemacht hat. Wenn ich sage, es ging um den Reitwagen. Klingelt da irgendwas bei dir? Hast du eine Idee, wer der Erfinder dessen war? Der Name sollte dir eigentlich als Fan der deutschen Automobilindustrie vielleicht auch bekannt sein.
Ja, ist es eine Daimler-Erfindung gewesen? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, es ist Gottlieb Daimler. Maybach hat da auch noch so ein bisschen mitgemischt, der eigentlich kein Serienbike gebaut hat, aber dann doch einen gewissen Vorläufer des Motorrads. Der Reitwagen war so auch nicht unbedingt konzipiert, um ein Motorrad zu bauen, sondern eigentlich ging es darum, seinen sogenannten Standuhrmotor zu testen. Also er hatte damals einen Motor gebaut und was ich total spannend fand, das war dann direkt ein relativ schnell laufender Viertaktmotor. Und den wollte er sozusagen mal im Einsatz zeigen, dass er sich fortbewegen kann. Deswegen hat dieser Reitwagen auch noch kleine Stützräder, wenn man so will. Deswegen gibt es da einige, die dann kritisieren, ja, es war aber kein richtiges Motorrad. Es war, de facto war es schon ein Motorrad. Also es hat zwei fette Räder, kleine Stützräderchen nebendran. So kann man auf jeden Fall als Motorrad laufen lassen. Ich glaube, du googelst parallel auch schon dazu, um dir mal ein Bild davon anzeigen zu lassen. Sag mir Bescheid, absolut, wenn du ihn gefunden hast. Und beschreib gerne mal, was du da siehst.
Ich habe ihn natürlich schon gefunden. Du hast es beschrieben, ne? Der Reitwagen erinnert mich von der Form mehr an das Laufrad als an ein Fahrrad. Also an das Laufrad von Karl Dreis. Witzigerweise, die kommen ja quasi alle aus der gleichen Ecke. Wie gesagt, Karl Dreis ist ja in Karlsruhe geboren. Die Familie Benz hat er da auch irgendwie im Nordbadischen bzw. Schwäbischen gelebt. Gottlieb Daimler, glaube ich, auch aus der Ecke. Ne? Da hat ja irgendwie sehr, sehr viel Austausch stattgefunden. Und ich finde es spannend, weil das Dampfmotorrad von unserem Sylvester Howard Roper ja mehr oder minder so aussieht wie ein Fahrrad, auch so mit so einem gekröpften Lenker, also die Griffe so ein bisschen nach hinten gebogen und der Reitwagen von Daimler wie so eine Lenkstange hat. Also du hast einen Holzrahmen und das Lenkkopflager steht senkrecht zum Rahmen und das Rad dann quasi auch senkrecht unter dem Rahmen und nicht so vorlaufen, wie man das quasi bei einem normalen Fahrrad kennt oder wie es heute beim Motorrad zum Einsatz kommt. Und was halt auch krass ist, du hast wie so ein Ledersattel, auf dem man quasi sitzt und eben diesen Motor mehr oder minder fast auf Höhe des, also der endet mehr oder minder fast auf Höhe des Asphalts. Also Schräglage war damit per se wahrscheinlich nicht so richtig möglich, eben auch wegen dieser Stützrädchen. Und wenn ich das richtig sehe, wie so ein Zahnrad, Antrieb, Riemenantrieb. Also auf jeden Fall ein verrücktes Ding. Und du hast gerade die Diskussion angesprochen zum Thema, ist es ein Motorrad oder nicht? Dass die Österreicher dieses Teil als Motorrad angesehen haben, lässt sich wahrscheinlich daran ablesen, dass eines der großen ehemaligen Motorradhefte der Reitwagen hieß. Gibt es jetzt inzwischen leider nicht mehr, aber Reitwagen ist als Name mit Sicherheit an diesem Gefährt von Gottlieb Daimler angelehnt. Ich muss sagen, sieht es aber nicht so wirklich performant aus. Also sieht nicht so aus, als wenn du damit richtig schnell fahren könntest. Da macht dieses Fahrradkonstrukt von unserem, Roper?
Ja.
Macht den Eindruck, als könnte man damit irgendwie schneller fahren.
Ist de facto auch so, weil wir haben über diesen Standuhrmotor gesprochen. Er hat dann gleich mehrere gebaut, er hatte auch einen etwas stärkeren dabei. Aber der tatsächlich dann in diesem Vorläufer des Motorrades eingebaut war, das war übrigens 1885, das Patent wurde angemeldet am 29. August des Jahres, war dann nochmal ein bisschen kleiner. Und wir haben es eben gehabt, die Dampfmaschine hatte, was habe ich gesagt, ich glaube 160 Kubikzentimeter, 158 waren es genau. Und jetzt dieser Standuhrmotor hatte derer sogar 264 Kubikzentimeter und brachte aber nur ein Sechstel der Leistung auf die Straße, nämlich 0,5 PS bei 600 Umdrehungen. Und schaffte tatsächlich auch nur Vmax von 12 km/h. Es gab dann die erste Testfahrt und ich weiß auch nicht, heutzutage muss man ja immer aufs Patriarchat ein bisschen achten, dass mal schauen, dass wir das klein halten. Aber damals waren die Zeiten einfach komplett anders, weil sowohl beim ersten Automobil, als Bertha Benz damit durch die Gegend gecruised ist, war es auch bei diesem Reitwagen der Fall, dass Gottlieb Daimler nicht selbst gefahren ist, sondern seinen jüngeren Sohn Adolf, der Name ist ein bisschen schlecht gealtert, damit durch die Gegend hat fahren lassen. Der ist dann, ich glaube, von Untertürkheim nach Stuttgart oder irgendwie so durch die Gegend gefahren. Quellen sagen, es kann auch sein, dass der andere Sohn, der Paul, gefahren ist. So hundertprozentig belegbar ist das Ganze noch nicht. Aber erstmal denke ich mir auch, woran lag's? Ist der nebenher gelaufen, hat sich die Technik angeschaut? Oder hatte er selbst einfach kein Vertrauen da drin, hat gesagt, so, jetzt hole ich mal den Jüngeren dahin, der soll das Ganze mal machen. Das ist mir nicht klar geworden, da habe ich nichts zu gefunden. Aber auf jeden Fall spannend, dass er sich da selbst nicht drauf gesetzt hat. Und bei dieser Probefahrt gibt's auch eine Anekdote, die ist auch nicht hundertprozentig wasserdicht. Da gibt's verschiedene Quellen, die das so angeben und sagen, hey, das sei wohl so passiert. Es ist aber nicht von irgendwie Gottlieb Daimler selbst benannt. Aber das ist eine Anekdote, die hätte technisch eigentlich genauso gut auch bei mir passen können. Denn auf der Fahrt gab es wohl einen Zwischenfall. Und zwar, egal ob es jetzt Adolf oder Paul war, der da drauf saß, auch dem ging der Arsch nicht auf Grundeis, sondern so richtig, wie sagt man denn dann, auf Feuer. Er hatte das, was Ducati bis heute immer noch gerne seinen Kundinnen und Kunden antun möchte, tatsächlich einen ziemlich glühenden Hintern. Denn der Grund dafür war, dass der Sattel tatsächlich anfing zu kokeln und damit einen kurzen Technikschwenk zu diesem Motorrad. In diesem Motor wurde nämlich die sogenannte Heißrohrzündung verwendet. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Überhaupt gar keine Ahnung.
Also die Heißrohrzündung ersetzte damals oder war der Vorläufer dann sozusagen von der Zündkerze, die gab es damals noch nicht. Und letztendlich war das so eine Flamme, die ganze Zeit ein Röhrchen erhitzte und der verdichtete Benzin-Luftmix zündete dann an diesem heißen Punkt von diesem Röhrchen. Das wurde tatsächlich auch noch eine gewisse Zeit weiter so verwendet in Nachfolgemodellen. Relativ simpel, funktionierte dann auch, aber für den Alltag war das nicht so richtig was. Wurde dann auch irgendwann abgesetzt, aber das war wohl das erste Problem dieser ersten Fahrt, dass bei längerem Betrieb dem Junior so ein bisschen die Backen gerüstet
wurden. Der Arsch brannte, sprichwörtlich der Arsch brannte. So, weil wir ja aber quasi für die kommenden 100 Jahre, also wir haben sogar noch mehr als 100 Jahre Motorradentwicklung vor uns, aber nur noch 10 Minuten unseres Podcasts, würde ich sagen, wir springen zum nächsten großen Evolutionsschritt, der, Jan, jetzt bist wieder du dran, wann dann die Motorradwelt beglückte und alles veränderte?
Also es war dann vor 5 Jahren, als Gasgeflüster live ging, würde ich jetzt behaupten. Die Geschichte geht
damit sind wir fertig. Es war schön, dass ihr alle zugehört habt. Bis nächste Woche. Einen Empfehlungstipp gibt es noch. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Erzähl.
Nein, die Geschichte ist jetzt sozusagen damit erstmal beendet von den Vorläufern. Tatsächlich habe ich weitere Kapitel vorbereitet. Und da müsst ihr jetzt sagen, ob ihr da Lust drauf habt. Auch der Michel. Es geht um die ersten Serienproduktionen von Motorrädern. Es geht um die Übernahme durch die amerikanischen Kollegen Indian und Harley, die das Ganze dann groß gemacht haben. Der BMW Boxer, die Entwicklung 1923. Und wir werden in Gasgeflüster History auch Kapitel beleuchten, wie das Aufkommen der japanischen Motorradwunder. Das alles, wenn ihr da Bock drauf habt, auch wenn der Michel mir seinen Segen gibt, jetzt das in die verbleibenden paar Minuten reinzudrücken, würde der Geschichte nicht gerecht werden. Und außerdem haben wir noch 3 Anmerkungen zum Ende unterzukriegen. Und denen widmen wir uns jetzt. Zum einen nochmal der Schwenk in die Gegenwart, die nahe Gegenwart. Denn Ende September, falls ihr das in der letzten Folge nicht gehört habt, ist es soweit. Das große IDM-Finale in Hockenheim meets Gasgeflüster. Wir sind vor Ort und Samstag habt ihr die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen, wie soll man sagen, Hintergrundeinblick zu bekommen. Wenn ihr uns einen Nachweis für ein Ticket für den Samstag schickt, das könnt ihr gerne kaufen.
Oder fürs ganze Wochenende, es muss jetzt der Samstag sein, ihr könnt natürlich auch das ganze Wochenende kommen.
Wichtig ist, dass ihr einen Zugang am Samstag habt. Genau, Samstag müsst ihr da sein, mit Gas 10 kriegt ihr 10% auf die Tickets. Dann seid ihr mit dabei, meldet euch bei uns an. Es gibt noch 4 Plätze aktuell oder 5 Plätze, ich müsste jetzt mal checken.
4, sie müssten sein. Also es hat in den letzten Tagen schon viel Interesse gegeben und ein großer Teil des Kontingents ist schon ausgeschöpft. Also noch 4 Tickets verfügbar.
Also das meldet heißt euch also da.
Schnell sein.
Zweites Event ist, über das wir kurz sprechen müssen, unsere Gasgeflüster Podcast Ausfahrt 2026. Wir hatten gehofft, nach der Sommerpause das konkrete Datum benennen zu können. IDM ist aber das Stichwort, wo der Michel sehr aktiv mit dabei ist. Da stehen die Rennwochenenden noch nicht fix. Deshalb können wir.
Für 2026.
Für 2026. Genau, deswegen können wir die Podcast-Ausfahrt noch nicht final terminieren. Es liegt nicht in unseren Händen. Das also 2 Veranstaltungshinweise. Und Michel, du wolltest aber noch einen Cliffhanger geben. Hier zum Abschluss. Jetzt ist Gasgeflüster History schon wieder Geschichte. Und du darfst.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch einen Veranstaltungstipp und zwar für das kommende Wochenende. Wir nehmen ja auf, logischerweise immer so, dass ihr am Sonntag hören könnt. Also nächste Folge gibt es dann dementsprechend am 7. September und am Wochenende vom 5. bis zum 7. September findet aber eines der größten Motorrad-Events in Europa statt und zwar das Klemmzig 101, Klemmzig 101, wie man das auch immer gerne nennen möchte, ist zwischen Stuttgart und Leonberg gelegen. Jede Menge Action, Eintritt ist frei, es gibt Sprintrennen, es gibt Livebands am Samstag und am Freitagabend. 10.000 von Motorradfans dort vor Ort, ein Riesending. Ich war jetzt einige Jahre nicht dort, ich glaube, ich war 2011 oder sowas in dem Rahmen das erste Mal da. Also es ist vor 15 Jahren, aber es war das noch klein und überschaubar. Jetzt wirklich eine riesige Institution geworden. Von meiner Seite auf jeden Fall eine dicke Empfehlung.
Hä, wann ist das?
Im kommendes Wochenende, also am 5. bis 7. September.
Oh, vielleicht komme ich da auch vorbei.
Genau, also da habt ihr es gehört. Ne? Vielleicht ist Jan vor Ort, meldet euch gern über die bekannten Kanäle info@gasgeflüster.de oder über unseren Instagram-Account. Wer möchte und sagt, Instagram ist nur was für alte Leute, ich bin nur bei TikTok. Ha, gute Nachrichten, da sind wir jetzt auch. Jan kuriert den Account. Das heißt, ihr könnt auch da schreiben und uns kontaktieren, wenn ihr euch treffen wollt. Also, Glamsec, eventuell sogar mit Jan und von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die im süddeutschen Raum wohnen, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Kostet nichts, wenn ihr mit dem Auto hinfahrt, ist ein Preisaufschlag. Also Parken ist relativ teuer mit dem Auto, Mopeds kosten natürlich nichts. Zelten kann man dort auch, Zeltplatz oder Zelt kostet 25 Euro pro Nacht. Also auch da habt ihr die Möglichkeiten hinfahren, Party machen, Rennen gucken. Wetter normalerweise geil, liegt ja in Baden-Württemberg, Anfang September, immer noch sommerlich warm. Eine Empfehlung. Und ja, jetzt haben wir unsere erste Gasgeflüster-History-Folge folgt, nachdem wir Gasgeflüster-Classic jetzt in der Sommerpause haben. Jetzt hier Gasgeflüster-History. Ein schönes Format. Ich habe, während du erzählt hast, schon ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt so viele Geschichten, die man in diesem Rahmen erzählen könnte. Spektakuläres. Auf jeden Fall, vielleicht machen wir doch mal eine Folge. Jan hat auf jeden Fall zur Entwicklung des Motorrads noch viel zu erzählen. In diesem Sinne, Jan, vielen Dank, dass du das vorbereitet hast. Ich danke euch fürs Zuhören und sage ciao, bis nächste Woche.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.